eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Es begrüßt euch Melanie Bartos und wir werden uns heute mit Literatur beschäftigen, denn ich bin heute zu Gast in einem Literaturhaus, in einem Literaturarchiv auch, und zwar bei Frau Professor Ulrike Danzer. Frau Danzer, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
Willkommen hier im Brennerarchiv.
Frau Danzer, Sie sind Professorin für österreichische Literatur und sind Leiterin des genannten Forschungsinstituts Brennerarchiv. Auf beides werden wir noch eingehen, aber vorab, Frau Danzer, wir sitzen hier auf ganz speziellen Stühlen, die ich jetzt bei Terminen, die ich bisher so überall an der Uni wahrgenommen habe, in der Form noch nicht gesehen habe, mit schönem, ich nehme mal an, Leder überzogen, eher älteres Mobiliar. Was hat es denn mit dem auf sich hier?
Ja, diese Möbel sind aus dem Nachlass Ludwig von Fickers, des Gründers der Zeitschrift Der Brenner. Und die Zeitschrift, der Name der Zeitschrift, hat dem Forschungsinstitut, das vor ungefähr 50 Jahren in den Besitz der Republik Österreich übergegangen ist und eine Institution ist, die sowohl von der Universität Innsbruck als auch von der Stadt Innsbruck, vom Land Tirol und von Land Südtirol finanziert wird. Das kommt sozusagen aus dem Besitz des Gründers, auf dessen Nachlass hier wichtige Bestände zurückgehen. Und das macht auch das Besondere dieses Archivs und dieses Raumes aus, dass wir das Glück haben, hier einige Originale, auch was die Möbel anbelangt, haben zu können, auch was Bilder anbelangt. Also damit ist es etwas ganz Besonderes, ja. Mhm.
Und ein schönes Ambiente für so ein Gespräch, muss ich sagen, mit der Kulisse.
Ja, die Kulisse ist atemberaubend. Es kann nicht besser sein, das muss man sagen. Ja, es kann nicht besser sein.
Eine der schönsten Umgebungen für dieses Podcast-Gespräch bisher, muss ich
Und es ist auch ein besonderer architektonischer Bau, der dann durch den Architekten Lackner hier auch gemacht wurde. Also es ist auch ein Wahrzeichen fast ein bisschen geworden, dieser Rucksack, auf den wir hinüberblicken, denn dort befinden sich die wichtigsten Originale und Autographen, etwa Autographen von Ludwig von Wittgenstein oder von Georg Drakel, also die prominentesten Stücke, die wir hier haben, die befinden sich natürlich in sicherer Höhe.
Mhm, ja, im 10. Stock befinden wir uns hier. Ja. Frau Danzer, Sie haben jetzt schon einige Namen auch von Personen genannt. Wenn Sie jetzt so versuchen würden, etwas zum Schreiben, Sie sind jetzt seit Oktober 2014 hier, also noch gar nicht so wahnsinnig lange. Worum geht's hier? Was ist der Fokus hier des Archivs und auch Ihrer Arbeit?
Ja, das Archiv zählt zu den wichtigsten Literaturarchiven, nicht nur in Österreich, sondern darüber hinaus. Und dieses Literaturarchiv ist sozusagen auf zwei Schienen gestellt. Die eine Schiene, wie schon gesagt, ist diese Zeitschrift Der Brenner, ein Pendant zur Karl-Kraus-Fackel, die 1910 bis 1954 erschienen ist und damit einen wichtigen Brennspiegel der intellektuellen, literarischen Elite der Zeit vereinigt hat. Das ist das eine und ich habe schon die Namen Wittgenstein und Drakel erwähnt. Dazu kommen natürlich auch Autorinnen wie Christine Buster oder Christine Lavant, wo wir ebenfalls wichtige Bestände hier haben. Auf der anderen Seite ist das Brennarchiv, aber auch das Tiroler Literaturarchiv. Und das heißt, wir haben hier auch einen ganz wichtigen Bestand von Autorinnen und Autoren aus Tirol. Und Tirol heißt hier Tirol, Nordtirol, Osttirol, Südtirol, die wir hier betreuen, erschließen und auch in Forschungsprojekten weiter bearbeiten. Denn das ist sozusagen das Spannende an dieser Institution, dass wir nicht nur sammeln und aufbewahren, sondern gezielt in Forschungsprojekten auch zeigen, welche Impulse aus den Beständen für die Forschung entstehen können.
Also Impulse für die Forschung, das heißt, da lagert einiges, wo sich dann noch neue Forschungsthemen und Gebiete auftun können.
Genau, Genau. Mhm. Sehr interessant fand ich, dass schon unter meinem Vorgänger Hannes Holzner, der dieses Archiv ja nach Walter Mettlage sehr lange geführt hat, dass das Brennarchiv eines der ersten Archive auch war, die sich mit digitalen Projekten auseinandergesetzt mhm. haben. Also die Literaturlandkarte Tirol ist etwas so ein Projekt, aber auch andere Projekte, Literaturlexikon Tirol, wo diese Fragen der regionalen Literaturgeschichte, von Kanonisierungsprozessen, aber auch vom literarischen Feld insgesamt präsentiert, aber auch diskutiert und hinterfragt und reflektiert werden. Und da zeigt sich, dass man einiges neu auch noch darstellen kann. Es gibt jetzt eines der jüngst bewilligten Projekte, ist ein Projekt über die Arbeit Josef Zoderer. Und Josef Zoderer ist ja, wird heuer 80 Jahre alt, hat seinen Vorlass hierher gegeben und jetzt ist es möglich zu sehen, wie er gearbeitet hat, welche Arbeitsschritte, wie die Textgenese sozusagen seiner Werke kann man jetzt nachvollziehen. Und insofern können diese Forschungsprojekte natürlich auch einiges an Neuem wiederbringen.
Mhm. Waren da überraschende Dinge dabei oder Highlights, wo Sie ganz überrascht waren, dass sowas jetzt da aufgefunden wird oder die für Sie ganz speziell auch waren, für Sie persönlich?
Ja, was für mich faszinierend ist, noch immer faszinierend ist, ist, dass es ein sehr umfassender Arbeitsplatz ist, also wo ich mich sehr gut entfalten kann in den verschiedensten Bereichen, sowohl was die Lehre anbelangt, aber auch natürlich hier im Archiv, und dass es hier einen großen Zuspruch auch gibt, also dass immer wieder Persönlichkeiten des literarischen Lebens anklopfen, vorbeikommen, Schenkungen überreichen, Fragen von Nachlässen besprechen. Also man sieht, dass das hier wirklich ein Leuchtturm ist und einen sehr guten Ruf hat und entsprechend stark im literarischen Umfeld sowohl der Region verankert ist, aber auch andererseits es immer wieder auch Anfragen gibt nach Exponaten für Literaturmuseen, Ausstellungen in Wien, in Frankfurt am Main und darüber hinaus. Also das heißt, es gibt hier eine große Strahlkraft und das ist sehr faszinierend.
Mhm. Sie würden auch sagen, dass das etwas ist, was eigentlich nicht nachlässt, trotz Digitalisierung, digitaler Welt sozusagen, Archiv, auch aus Zeiten, die ja teilweise sehr lange zurückliegen. Das Interesse ist trotzdem da.
Das Interesse ist da, sicherlich jetzt nicht bei allen. Es gibt durchaus auch Personen hier, die das Brennerarchiv mit dem Brennerbasistunnel verwechseln. Ja, also das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber letztlich in der kulturell interessierten Szene hat dieses Archiv einen sehr guten Namen, einen sehr prominenten Namen. Und natürlich der Zauber des Autographs ist nach wie vor da, auch wenn sich die Arbeitsweise von Schriftstellerinnen und Schriftstellern verändert und wir mit diesen geänderten Prozessen auch umgehen müssen. Selbst bei einem Nachlass wie von einem Schriftsteller und Kabarettisten wie Otto Grünmandl haben wir bereits technische Daten, die wir Langzeit archivieren müssen, Hörspielkassetten, Disketten etc., Videobänder, ja, wo man schon sehen muss, wie man die in die nächsten Jahre, Jahrzehnte hinüberrettet.
Mhm. Also Sie haben gesagt, es ist so ein Leuchtturm, ist das auch aber wahrscheinlich darin begründet, dass es auch so eine Anlaufstelle für Literaturschaffende ist, die ihnen auch eine Plattform bietet, die sonst wahrscheinlich in dem Bereich nicht sehr leicht zu finden ist.
Das ist ganz klar, weil wir haben ja hier eine sehr schöne Verbindung von Sammeln, von Forschen, aber auch von Präsentieren und von Vermitteln. Und es gibt hier als integralen Bestandteil ja das Literaturhaus am Inn. Und hier gibt es die Möglichkeit, eben mit Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen, Die präsentieren ihre Bücher, machen Lesungen aus ihren Neuerscheinungen und dadurch kommt es zu einem sehr fruchtbaren Dialog. Und letztlich ist es natürlich dann ein langjähriger Prozess der Annäherung, vielleicht auch der Reibung, die das Archiv mit der Literatur, mit den Literaturschaffenden verbindet. Und das ist das Interessante daran natürlich. Und diese Verbindung, die es bei vielen Autorinnen und Autoren mit dem Archiv und das heißt natürlich auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Archivs gibt, das ist sehr schön mit anzusehen und auch zu gestalten.
Zum Brenner-Archiv selber, wenn für Personen, die jetzt vielleicht noch davon nicht wirklich was wissen, Sie haben gesagt, das ist ein sehr bedeutendes Archiv. Sie haben einige Punkte schon angesprochen, aber was macht es denn zu etwas so Besonderem? Was kann man hier finden oder was für Schätze sind hier gelagert?
Ich habe schon erwähnt, Georg Trakl ist natürlich einer der zentralen Autoren. Es ist erst vor kurzem, also letztes Jahr, auch die historisch-kritische Trakl-Ausgabe fertiggestellt worden hier am Brenner-Archiv. Also ein Drittel des Nachlasses Georg Trakls ist durch den Nachlass Ludwig von Fickers hierher gekommen nach Innsbruck. Und Georg Trakl ist einer der zentralen Autoren. Ja. Wichtiger Lyriker, der über den deutschsprachigen Raum hinaus auch an Bedeutung gewonnen hat. Dann natürlich der Philosoph Ludwig Wittgenstein, der ebenfalls international renommiert ist und für die Zeit der Jahrhundertwende um 1900 eine ganz wesentliche Position eingenommen hat. Dann gibt es natürlich weitere Namen, wie eben Buster, wie Lawand, wir haben Herzmanowski Orlando hier, wir haben andere Autoren, die aus dem Tiroler Umfeld kommen, wie Karl Schönherr zum Beispiel und andere. Von den jüngsten Zugängen kann man Felix Mitterer nennen, kann man Josef Zodran nennen, kann man Norbert C. Kaser nennen, also auch ganz prominente Südtiroler Autoren, die hier bearbeitet werden, also Nachlässe und Vorlässe, die hier entsprechend aufgenommen und bearbeitet werden.
Wie kann man sich denn so einen Nachlass vorstellen?
Ja, ein Nachlass kann aus unterschiedlichsten Materialien bestehen. Nicht nur Bibliotheken, nicht nur Bücher, sondern auch Manuskripte, Briefe sind natürlich sehr interessant. Auch andere Gegenstände, die zum Teil zu einem Nachlass gehören. Also wir haben auch den Mantel von Karl Schönherr hier. Aha, also ja, das ist okay. Allerdings sozusagen ein Ausnahmefall. Nicht überall haben wir die Ausstattung mitbekommen. Aber insgesamt geht man natürlich davon aus, von Schriften, von Fotos und Briefmaterialien.
Ich würde gern zum zweiten Aspekt, den ich am Anfang angesprochen habe, kurz kommen, nämlich Frau Danzer, Sie sind Professorin für österreichische Literatur. Mich würde da interessieren, welche Aspekte Sie zur Professorin für österreichische Literatur machen, beziehungsweise warum nicht deutschsprachige?
Ja, die Frage nach den Besonderheiten einer österreichischen Literatur ist eine Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Sie ist umstritten, sie ist teilweise ideologisch und politisch belastet. Ich bin habilitiert für neuere deutsche Literatur, habe aber in meinen Forschungen einen Schwerpunkt auf der österreichischen Literatur. Die österreichische Literatur oder die Reflexion darüber begann sozusagen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wo man sich über die Besonderheiten, die Eigenständigkeit der österreichischen Literatur Gedanken gemacht hat, auch in einer Abgrenzung hin zu den norddeutschen Staaten, insbesondere zu Preußen. Da gibt es eine vielfältige Debatte über die Verspätung in der österreichischen Literatur, über Rückständigkeit in der österreichischen Literatur. Also das ist eine sehr komplexe Materie. Andererseits gibt es aber Sonderentwicklungen, wenn man an das Wiener Volkstheater zum Beispiel denkt, wenn man an den österreichischen Spätrealismus denkt, wenn man um die Zeit um 1900 denkt, wenn man auch an Texte denkt von Autoren, die stark geprägt sind vom Zusammenbruch der Habsburger Monarchie zum Beispiel. Literatur steht nie isoliert da, sondern steht in historischen, in gesellschaftlichen Kontexten. Und insofern finde ich es sehr gut, dass es nicht nur hier in Innsbruck, sondern auch an anderen österreichischen Universitäten Professuren gibt, die einen Fokus zumindest haben hin zur österreichischen Literatur, ohne jetzt nationalistisch denken zu wollen, ja, aber die auch eine besondere Entwicklungslinie zeigen können und die österreichische Literatur hat oder Österreich hat, trotz der Kleinheit des Landes, eine Vielzahl an sehr prominenten Autorinnen und Autoren. Denken wir nur an Ingeborg Bachmann, an Thomas Bernhard, an Peter Handke, ja, an Norbert Gstrein, an andere Autoren. Und hier gilt es zu zeigen, wie diese Literatur im großen Kontext der deutschsprachigen Literatur, aber auch der europäischen Literatur, denn auch das Wiener Volkstheater ist nicht nur auf Deutschland hin sozusagen zu sehen, sondern das ist ein europäisches Theater. Das zu untersuchen und zu forschen ist eine sehr wichtige und zielführende Aufgabe. Und insofern können wir uns glücklich schätzen, dass wir so viele interessante Autoren haben, wo sich auch spezielle Entwicklungen zeigen lassen. Sei es thematisch, aber auch sei es sprachlich. Gibt ja den schönen Ausspruch, es trennt uns nichts so sehr wie die gemeinsame Sprache.
Ja. Es geht also nicht darum, dass eigentlich nicht darum, das geografisch einzugrenzen, sondern um Spezifika herauszuarbeiten, die jetzt im Gebiet Österreich auch vor allem aus historischen Entwicklungen entstanden sind, genau, in der Literatur.
Genau. Ja. Und es ist natürlich auch eine Schwierigkeit, wie definiert man jetzt einen österreichischen Autor? Denkt man an alle Autoren, die in den Ländern der Habsburger Monarchie geboren wurden? Zählt man jetzt nur die dazu, die auf Deutsch geschrieben haben oder auch in anderen Sprachen geschrieben haben? Also das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Geschichte und vieles wird zum Teil auch im Besonderen wahrgenommen, gerade auch im Ausland und aus einer Perspektive von außen, wo Autoren zur österreichischen Literatur gezählt werden, die zum Beispiel in Prag geboren wurden. Ja, also da haben wir es mit sehr schwierigen Zuordnungen zu tun. Aber letztlich ist diese Diskussion eine sehr wichtige und man sieht das auch gerade, dass in den letzten Jahren doch einige Literaturgeschichten zur österreichischen Literatur publiziert wurden, dass es ein wichtiges Thema ist und auch gerade publiziert wurden von Kollegen, die im Ausland viel geforscht und gelehrt haben. Also da, wenn man im Ausland gewesen ist, dann wird der Zugang zur österreichischen Literatur sozusagen noch einmal fokussierter, ja, und man sieht hier den Unterschied. Dazu kommt, dass es natürlich auch eine Vorgeschichte gegeben hat, dass sehr oft in Literaturgeschichten zur deutschen Literatur einfach ganz selbstverständlich Autoren wie Peter Handke oder auch Thomas Bernhard als deutsche Autoren subsumiert wurden.
Würden Sie sagen, dass diese Spezifika, die sich in einer österreichischen Literatur herausgebildet haben, dass die stärker in so historischen Kontexten manifestieren? Sie haben erwähnt Habsburger Monarchie. Hat das vielleicht ein bisschen nachgelassen bei den zeitgenössischen Autoren oder sind da immer noch typische österreichische Elemente drin?
Ich würde schon sagen, das ist sozusagen einerseits natürlich sprachliche Verfahrensweisen. Der österreichischen Literatur ist auch immer ein besonderer, sprachsensibler, sprachkritischer Zugang nachgesagt worden. Aber es sind natürlich auch Themen, die aufgegriffen werden. Denken wir nur etwa Maja Haderlapp, Engel des Vergessens, eine Autorin, die sich mit der Geschichte der slowenischen Bevölkerung in Kärnten auseinandergesetzt hat. Wenn Sie hier zum Beispiel die Rezeption in den deutschen Feuilletons verfolgt haben, dann sieht man, dass es hier einfach einen anderen Zugang gibt zum Thema. Ja, und insofern sind es natürlich Themen, aber auch sprachliche Umsetzungen, die doch eine Besonderheit selbst in der aktuellsten Literatur zeigen.
Was wäre denn ein spezieller Fokus in letzter Zeit oder auch gegenwärtig im Hinblick auf die österreichische Literatur, mit dem Sie sich befassen?
Also, weil wir gerade von Maya Haderlapp gesprochen haben, denke ich, dass doch das Thema der Geschichte und wie Geschichte in literarischen Texten verarbeitet wird, dass das ein ganz wichtiger Impuls ist für viele Autoren. Da denke ich auch an Sabine Gruber zum Beispiel, die aus Südtirol stammt, aber schon lange in Wien lebt, die immer wieder diese Frage der Identität, auch Mehrsprachigkeit ist in den letzten Jahren stärker ein Thema geworden in der österreichischen Literatur. Etwa auch durch Autoren wie Michael Stavaric zum Beispiel oder Anna Kim, die aus mehrsprachigen Kontexten kommen, zum Teil Kinder sind von Zuwanderern und die hier eine ganz besondere Note in die österreichische Literatur der Gegenwart bringen. Andererseits sind es auch Autoren und Autorinnen, die diese Generationen- und Familiengeschichten stärker wieder in den Vordergrund gebracht haben, wenn man zum Beispiel an Arno Geiger denkt, ja, der hier als Vorarlberger Autor, aber am deutschen Markt auch stark kritisierend diese Fragen der Geschichte, der großen Geschichte in der kleinen Geschichte auch transportiert hat. Also das sind sicherlich Themen, die in den letzten Jahren sehr stark geworden sind.
Sie haben schon erwähnt, so zumindest andeutungsweise eine gewisse Innen- und Außenperspektive. Sie sind ja auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen nicht nur in Österreich in Kontakt und Austausch, auch sieht man auch, wenn man einen Blick auf Ihren Werdegang wirft. Haben Sie das Gefühl, dass österreichische Literatur von außen anders wahrgenommen wird als von innen oder vielleicht auch von Ihnen? Treffen da unterschiedliche Perspektiven aufeinander?
Das glaube ich schon und das ist ja auch das Interessante daran, dass es einen anderen Blick darauf gibt. Eine sehr intensive Beschäftigung mit Österreich, gerade auch wenn ich an meine Kollegen und Kolleginnen denke, in der sogenannten Auslandsgermanistik, gerade auch im angloamerikanischen Bereich. Da gibt es einige Spezialisten, die sich mit der österreichischen Literatur nach wie vor beschäftigen und zum Beispiel eben auch durch ihre Perspektive von außen neue Impulse bringen können, ganz wichtige Publikationen in den letzten Jahrzehnten, gerade auf dem Feld der österreichischen Literatur, sind ja gerade auch von Auslandsgermanisten gemacht worden.
Aha, also diese Perspektive von außerhalb des Landes, auch von Menschen, die nicht aus Österreich stammen, ist auch wertvoll für die Forschung, die dann auch in Österreich betrieben wird.
Auf jeden Fall. Ich meine, Forschung lebt vom interdisziplinären, aber auch vom internationalen Austausch. Und das ist ganz ein entscheidender Punkt. Also die Volkstheaterforschung wäre ohne Kollegen aus dem Ausland nicht möglich gewesen. Also da hat es ganz, ganz wesentliche Impulse von Kollegen und Kolleginnen aus dem nicht österreichischen Umfeld. Das war ganz wichtig, ja. Also die auch mit anderen Ideen, anderen Kontexten gekommen sind. Also das geht, wenn man sich jetzt mit österreichischer Literatur beschäftigt, heißt das nicht, dass es nur ein Blick nicht über den Tellerrand hinaus bedeutet. Mhm. Ganz im Gegenteil.
Bei österreichischer Literatur, da kommt einen, und das natürlich speziell auch in Tirol, da kommen natürlich schon auch Assoziationen auf wie Spezifika in der Sprache an und für sich schon. Wie sehr ist das in der Forschung zu österreichischer Literatur berücksichtigt? Ist das etwas, was das Österreichische auch irgendwie zu etwas Speziellem macht, unter Anführungszeichen innerhalb der deutschsprachigen Literatur, dass bei uns in Österreich ja verschiedene Ausformungen im Sinne von Dialekten eine überdurchschnittlich große Rolle spielen, die sich ja dann auch, also nicht nur im Sinne von die schreiben im Dialekt, sondern so eine österreichische Sprache ja auch im Hochdeutschen dann schon erkennen lässt, auch wenn man an so Autoren wie Thomas Bernhard oder so zum Beispiel denkt, da ist das ja recht stark.
Da ist es stark und natürlich ist das ein Spezifikum. Man merkt nur bei den jüngeren Autorinnen und Autoren, die dann auch in deutschen Verlagen publizieren, dass die durchaus auch Zugeständnisse machen müssen, um am deutschen Markt auch gelesen zu werden. Aha. Das ist natürlich eine Gratwanderung. Ja, aber die Sprache ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil der österreichischen Literatur.
Mhm. Ich würde noch gerne auf einen Punkt kommen, den man immer wieder antrifft, wenn man so unter Anführungszeichen sich über Sie ein bisschen informiert. Und das ist diese Verbindung zwischen Literaturwissenschaft, Literaturvermittlung und in diesem Fall hier jetzt auch Archiv. Wie gut gelingt das denn, würden Sie sagen? Weil gerade im geisteswissenschaftlichen, literaturwissenschaftlichen Bereich, da kommt ja immer wieder der Vorwurf, das ist schwer zugänglich, das ist etwas, womit nicht jeder was anfangen kann, wenn man das so banal formulieren müsste. Wie würden Sie den Stand da momentan analysieren?
Ich glaube, man muss verschiedene Wege der Vermittlung suchen. Mhm. Natürlich kann man nicht alle erreichen, aber das tut keine Disziplin. Also auch wenn Sie jetzt hochkomplexe Vorgänge in der Naturwissenschaft oder in der Medizin zeigen, ja, oder darüber sprechen, werden Sie nicht alle erreichen können. Natürlich betrifft eine Krankheit mehr Menschen oder ist sozusagen ein zugänglicheres Thema. Aber letztlich die Frage der Vermittlung, das hat jede Disziplin und das ist, finde ich, unsere Aufgabe. Wir sind auch von öffentlichen Geldern finanziert und das ist unsere Aufgabe zu zeigen, was wir hier auch für die Öffentlichkeit, für die interessierte Öffentlichkeit leisten. Insofern ist es mir ein Anliegen, dass das Brennerarchiv und das Literaturhaus im Besonderen natürlich ein offenes Haus ist für Forscher und Forscherinnen, die immer wieder hier auch Gäste sind, aber auch für die Öffentlichkeit, die zu Veranstaltungen kommt. Und das Brennarchiv und das Literaturhaus hat eine Vielzahl an Veranstaltungen anzubieten, aber auch für Schulklassen zum Beispiel oder für Lehrerfortbildungsseminare oder auch für ausländische Studierende, die hier einen Einblick in die Arbeit gewinnen können. Und wir haben auch verschiedene Praktikumsplätze für junge Germanistinnen, Germanisten, aber auch aus anderen Disziplinen, Musikwissenschaftler zum Beispiel, weil wir ja einen großen Korpus auch an kunsthistorischen, musikwissenschaftlichen und historischen, volkskundlichen Sammlungen haben, die hier ein Praktikum machen können, um hier die Arbeit kennenzulernen. Aktuell sind gerade 3 junge Leute da im Februar und machen hier ihre ersten Erfahrungen in der Archivsarbeit.
Ja, also das geht schon in eine Richtung, wo man sagen kann, dass da neben der Forschungsarbeit, der Archivarbeit, die ja auch in dem Zusammenhang dann steht, der Vermittlung von dem, was hier passiert, auch eine ganz wesentliche Rolle zukommt und Ihnen auch ein Anliegen ist.
Das ist mir ein großes Anliegen und das macht auch viel an Arbeitszeit aus, diese Vermittlungsschienen. Und wir sehen auch am Zuspruch des Publikums, dass wir hier auf einem richtigen Weg sind. Also die Veranstaltungen sind im Großen und Ganzen wirklich sehr gut besucht und es soll aber auch eine Plattform sein für junge, für unbekanntere Autorinnen und Autoren, die hier in Innsbruck ihre ersten Auftrittsmöglichkeiten haben. Also eine gute Mischung ist es, die das spannend macht. Also sozusagen den Trend zu erkennen, unbekanntere Autorinnen und Autoren vor den Vorhang zu bitten und die Arbeit des Archivs vorzustellen, das ist die Mischung, in der wir uns hier bewegen.
Ich würde noch gerne einen Aspekt aufgreifen, den ich ganz spannend gefunden habe, nämlich die Stichwörter Lesedidaktik oder Leseforschung, was auch in Ihrer Zeit, bevor Sie hierher gekommen sind und noch in Salzburg tätig waren, ein Teil Ihrer Arbeit war. Was kann man sich darunter vorstellen unter Leseforschung? Womit beschäftigt man sich da?
Ich habe eine Lehrveranstaltung gemacht zum Thema Lesen, um Lesen als interdisziplinären Forschungsgegenstand meinen Studierenden näher zu bringen, denn Lesen wird ist sozusagen so ein Schnittstellenthema, wird von den unterschiedlichsten Disziplinen her beleuchtet und ist durch die PISA-Studie in die Öffentlichkeit wieder gekommen. Und das war mir ein Anliegen in einer Lehrveranstaltung, die Studierenden auf die verschiedenen Facetten aufmerksam zu machen. Wie funktioniert etwa der Leseprozess? Was tun wir, wenn wir lesen sozusagen? Und auf der anderen Seite, welche Möglichkeiten gibt es etwa in der Lesedidaktik oder welche Rolle spielt Lesen in Institutionen, außerschulischen Institutionen, da war mir immer auch sehr wichtig, die Bibliotheken mit einzubeziehen und so weiter. Und da aus dieser Lehrveranstaltungen sind auch einige Abschlussarbeiten entstanden, unter anderem eine, die sich dann mit dem veränderten Leseverhalten durch den E-Reader beschäftigt hat. Und das war eine sehr spannende Geschichte, weil hier die Kollegin es geschafft hat, eine Umfrage zu machen unter 200 jungen Leuten in Salzburg und festgestellt hat, wie sich das Leseverhalten verändert hat, wie viel wird noch im gedruckten Buch gelesen und wie viel wird bereits in anderen medialen Umsetzungsformen rezipiert. Das ist eine sehr beeindruckende Arbeit geworden.
Mhm. Da gibt es ja auch viele Diskussionen rund um dieses Thema.
Genau, also viele Diskussionen und vor allem zeigt sich, dass gerade die jungen Leserinnen und Leser ganz selbstverständlich zwischen den einzelnen Medien auswählen und es nicht mehr diese Fokussierung gibt, etwa wie man annehmen hätte können, nur die Sach- und Fachliteratur wird elektronisch gelesen und wenn ich sozusagen zur Entspannung lese, dann nehme ich ein Buch. Mhm. Das ist eigentlich auf den Kopf gestellt worden.
Ja.
Also auch das lustvolle Lesen passiert bei den Jüngeren, zum Beispiel über den Reader.
Ja. Ja. Wie sehen Sie das? Würden Sie sagen, Hauptsache es wird überhaupt gelesen und das Medium ist nicht so wichtig oder sind Sie ein Verfechter des gedruckten Buches?
Ich liebe gedruckte Bücher, ja. Aber ich denke, wir sind jetzt hier in einem so großen Umbruchsprozess, ja, dass es letztlich nicht aufzuhalten sein wird, dass die Mediennutzung eine vielfältigere ist. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einfach einstellen und das muss dann entsprechend auch in der Vermittlung und in der Lesedidaktik entsprechend nutzbar gemacht werden. Jedes Medium hat seine Vor- und seine Nachteile. Und das war auch ein Ziel dieser Lehrveranstaltung, diese Vielfalt den Studierenden noch näher zu bringen. Aber ich persönlich ziehe das gedruckte Buch noch immer einem anderen Medium vor.
Ja. Aber Sie sehen das nicht als Gefahr. Gibt es ja immer wieder, dass dieses Haptische auch ein wichtiger Teil
ist. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Und ich denke gerade auch alles, was in der Kleinkindpädagogik passiert, in der Lesevermittlung schon vor der Schule, ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und da wird man über Bilderbücher, über das Haptische, das denke ich, ist ein ganz wesentlicher Zugang zum Lesen und zur Literatur.
Ja, abgesehen davon, in welchem Medium das dann letztlich stattfindet, das Lesen. Wenn wir jetzt so einen Blick in die Gegenwart, ins Jahr 2015 werfen, dann ist ja nicht erst seit jetzt, sondern schon seit längerer Zeit, gerade im Zusammenhang mit solchen Dingen wie Internet und vor allem Social Media, bei jüngeren Generationen immer davon die Rede, dass das Lesen nicht mehr unbedingt beliebt ist, sagen wir mal so. Wie sehen Sie das für die Zukunft, wenn jüngere Generationen sich da wahrscheinlich offenbar eher ein bisschen davon distanzieren?
Ich glaube, es ganz wichtig ist zu definieren, was versteht man unter Lesen. Sie haben gesagt, Internet, Social Media, es ist noch nie so viel gelesen worden wie heute.
Ja,
nur
das stimmt,
wird sozusagen das Lesen im Internet und in den Social Media wird nicht als Lesen per se definiert. Das ist auch in vielen Umfragen herausgekommen. Es muss und es wird in den Untersuchungen und Forschungen der Lesebegriff ja stark erweitert. Wenn wir von Lesen sprechen, gehen wir immer noch vom klassischen Bücherlesen aus und vom literarischen Lesen. Aber Lesen ist eine Kulturtechnik, die darüber hinausgeht. Und damit muss man sozusagen auch diesen Blick erweitern. Ja, es ist nie so viel gelesen worden wie jetzt. Es ist vorwiegend bei vielen ein funktionales Lesen geworden. Mhm. Und die Literatur das muss man auch sagen, das literarische Lesen ist auch früher ein Minderheitenprogramm gewesen. Die Schule spielt hier natürlich eine wichtige Rolle und es wäre natürlich auch zu begrüßen, dass, und das sind wir in der nächsten Diskussion, die Literaturvermittlung in der Schule nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, weil sie einfach zur Entwicklung der jungen Persönlichkeiten eine ganz wichtige Rolle spielt. Und natürlich auch wichtig ist für die Sozialisation natürlich und für die und für das kulturelle Gedächtnis eines Landes. Wie geht die Gesellschaft um mit dem literarischen Erbe? Ja?
Ja. Warum finden Sie das wichtig, dass das schon junge Menschen machen? Denn es kommt ja oft auch in schulischen Zusammenhängen immer so die Frage, für was brauche ich das? Ich beschäftige mich lieber mit Dingen, die ich dann in technischen Berufen oder wo auch immer oder in wirtschaftlichen Zusammenhängen verwenden kann, direkt anwenden kann. Warum würden Sie sagen, dass es wichtig ist, dass sich schon junge Menschen auch wirklich mit Literatur an und für sich auseinandersetzen?
Ja, damit können Erfahrungswerte gefunden werden, die nicht so einfach auf der Hand liegen. Und Bildung ist mehr als Ausbildung. Mhm. Es geht hier auch um ganz neue Erfahrungen, die gemacht werden können. Und die Literatur ist eine Möglichkeit, ein Fenster zur Welt, auch zur inneren Welt.
Ja. Wenn Sie jetzt solche Begriffe verwenden wie Fenster zur Welt und Literatur, die schöne Möglichkeiten eröffnet, dann denke ich, Sie machen das auch mit sehr viel Begeisterung. Waren Sie als junger Mensch jemand, der viel gelesen hat, für den das immer schon
Lesen war für mich immer ganz wichtig.
Ja.
Ja. Und durch die Literatur habe ich Zugänge gefunden, beziehungsweise auch Erfahrungen machen können, die mich natürlich geprägt haben. Also wenn ich nicht gerne lesen würde, wäre ich völlig am falschen Platz.
Ja.
Das gehört zu meinem Leben dazu. Und ich habe das Glück gehabt, in einer Familie aufgewachsen zu sein, wo Lesen eine wichtige Rolle gespielt hat, obwohl wir jetzt nicht die große Bibliothek zu Hause hatten. Aber es war sozusagen immer ein Umfeld da, wo dies auch gefördert wurde, wo vorgelesen wurde, wo Bilderbücher angeschaut wurden. Also eine Zuwendung gewesen ist, die ganz essentiell für die Entwicklung eines lesenden Menschen ist. Und das wäre ja eigentlich sozusagen das Wichtigste von Anfang an, über die verschiedensten Möglichkeiten, die es gibt, auch außer familiär, Kinder und Jugendliche zur Literatur, zu Büchern oder zum Lesen jetzt allgemeiner gesprochen zu bringen.
Also für Ihre Tätigkeit beziehen Sie dann sozusagen einerseits die Leidenschaft, die Sie fürs Lesen an und für sich sowieso schon haben und andererseits auch, wie jetzt hier in der Tätigkeit im Archiv und in diesem Forschungsinstitut, um das auch so nach außen zu bringen, was das Tolle daran ist.
Ja, und natürlich produktiv in der Forschung auch mitzuarbeiten. Also es ist sehr vielfältig. Es ist eben, wie gesagt, sammeln, forschen und vermitteln in den verschiedensten Kontexten, sowohl im universitären Bereich als auch darüber hinaus. Denn ich glaube, die Universität tut gut daran und ist ja auch dabei, aus einer gewissen verschlossenen Gesellschaft, Elfenbeinturm ist so ein Stichwort, hinauszugehen. Das ist ganz wichtig.
Ja. Sie sind, wie gesagt, seit ein paar Monaten jetzt hier in Innsbruck. Gibt es so spezielle Ziele, die Sie sich jetzt hier vorgenommen haben oder etwas, was Sie vielleicht auch etablieren wollen, was in der Form bisher nicht so ein starker Fokus war zum Beispiel?
Ich möchte diesen erfolgreich eingeschlagenen Weg, den meine Vorgänger vorgegeben haben, den möchte ich weiterführen. Und das ist in Zeiten wie diesen gar nicht so einfach. Denn wie Sie wissen, werden ja auch die Mittel begrenzter. Und diese Öffnung und diese starke Verankerung, die schon stattgefunden hat, die möchte ich gezielt weiterführen. Etwa durch Sammlungspolitik, aber auch durch entsprechende Veranstaltungen und Forschungsprojekte, die gezielt die Bestände hier auch erschließen und in die Diskussion bringen. Und ein Punkt, den ich gerne verstärken möchte, ist, dass das Forschungsinstitut Brennarchiv auch so ein Fokus ist für ausländische Forscher, für ausländische Gäste, die hier vortragen, aber die hier auch Einblicke nehmen in die Bestände und damit sozusagen das Brennarchiv noch prominenter auf der Landkarte vorhanden ist.
Ja. Frau Professor Danzer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.